On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der FC Bayern München feiert den 34. deutschen Meistertitel, allerdings auf der Couch. Ein deutsches Team gewinnt den Handball-Europapokal, um welchen es handelt, besprechen wir später. Und wir freuen uns auf die Eishockey-WM der Herren und den Giro d'Italia im Radsport. Beides steht direkt vor der Tür und all das und noch vieles mehr ist Thema in Folge 275 von On the Pitch, der Sportpodcast. Im Wochenrückblick geht es heute mit mir, David Bücker, hallo und schöne Woche noch, auch wenn wir einen Tag verspätet kommen, wieder um einiges aus den vergangenen Tagen. Benny ist heute leider nicht am Start, dafür haben wir unseren Dauerbrenner-Gast rekrutieren dürfen und der ist sogar im ersten Wahlgang durchgekommen in unseren Podcast-Channel. Hallo, David Müller.
Hallo David, hallo an euch da draußen. Ja, schön, wie du diese politische Ebene hier noch in diesem Podcast verbaust, aber ich glaube, wir sind froh, dass wir hier nicht weiter darüber sprechen müssen, glaube ich.
Wir sprechen am Dienstagnachmittag, einen Tag später, wie gesagt, aufgrund verschiedenster Umstände ist es jetzt so gekommen, aber natürlich wollen wir euch die sportlichen News der letzten Tage nicht vorenthalten und natürlich rechtzeitig vor den unter anderem Champions League Halbfinals, die heute starten, dann darüber sprechen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein mit den Kurznews, die wir vorbereitet haben. Unter anderem geht es gleich um die Snooker-WM. Vorher allerdings gibt es ein Thema, das wir zumachen müssen, weil wir es die letzten Wochen angerissen haben, denn jetzt wissen wir auch, wer bei den Herren deutscher Volleyballmeister geworden ist, David.
Ja, und zwar wenig überraschend, die BR-Volleys oder wie man so schön sagt, die Berlin-Recycling-Volleys zum 15. Mal deutscher Volleyballmeister geworden, so gesehen im Finale dann souverän durchgesetzt mit 3:0 gegen Lüneburg, war ja Finalneuling und da gab es für die Lüneburger nicht viel zu holen. Das ist der 9. Titel in Folge für die BR-Volleys. Und ja, man ist es ja so ein bisschen gewöhnt, dass sich die BR-Volleys normalerweise so ein bisschen mit Friedrichshafen betteln, denn in den letzten 27 Jahren ist der Meister entweder aus Berlin oder aus Friedrichshafen gekommen. Aber schon seit einigen Jahren ist es dann tendenziell eher doch so, dass immer die Berliner gewinnen. 2020, wie gesagt, war da eine Ausnahme, aber ich glaube, da wurde aufgrund von Corona die Saison gar nicht zu Ende gespielt. Also ein ganz dominanter Auftritt. Das kann man immer positiv oder auch negativ sehen. Für mich als Berliner, ich freue mich darüber, kann aber sicherlich auch verstehen, dass jetzt alle Volleyball-Geeks da draußen sagen, ach, meine Güte, nicht schon wieder.
Immerhin sind es ja zwei Teams, die sich da abwechseln. Das kann man ja zumindest schon mal zugute halten. Ein bisschen mehr Abwechslung gibt es bei der Snooker-WM. Da ist Benny ja unser Experte dafür. Trotzdem nehmen wir die Meldung natürlich mit rein, denn es gibt dort auch eine besondere Meldung. Der erste chinesische und generell auch der erste asiatische Spieler, der im Crucible Theater zu Sheffield die Krone bei der Snooker-WM sich sichert. Cao Qingtong, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Jedenfalls ist er der neue Weltmeister. 18:12 im Finale gegen Mark Williams. Der hatte ja bereits drei Titel. Und nun gibt es 500.000 Pfund für den Chinesen. Allerdings muss man dazu sagen, hat das Ganze auch ein bisschen Geschmäckle, denn Tao ist zurückgekommen nach einer 20-monatigen Sperre wegen des Wettskandals. Wir haben hier bei On the Pitch natürlich drüber berichtet, wie wir das ja immer tun. Und gerade auch im Snooker und Darts sind wir immer mit dem Blog am Start gekoppelt, da die News für euch bereitzuhalten. Und deswegen musste Xintong als Amateur quasi den ganzen Quali-Modus durchmachen, um bei der WM überhaupt dabei zu sein. Das heißt, er hat 4 Quali-Runden gespielt und ist jetzt auch der erste Amateur überhaupt, der den Weltmeistertitel dort in Sheffield gewinnen konnte. Genau, das zum Snooker und dann kommen wir zum Schwimmen, denn da gibt es nicht nur deutsche Bestmarken bei den deutschen Meisterschaften, einiges richtig Gutes abgeliefert, unter anderem Isabel Gose, Lukas Mertens und so abgeliefert. Müssen wir gar nicht von A bis Z durchklamüsern, aber auch international hat es ordentlich gebrannt im Becken in den letzten Tagen, David.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, allein schon, wenn man die Namen Katie Ledecky und Gretchen Walsh hört, dann weiß man, das ist wirklich absolute Weltklasse, absolute Weltspitze. Und die haben sie auch einmal mehr unter Beweis gestellt, nämlich bei dem Pro Swim Series in Fort Lauderdale. Denn zum einen verbesserte Ledecky ihren Weltrekord, ihren eigenen Weltrekord über 800 Meter Freistil um 0,67 Sekunden. Also der Weltrekord liegt jetzt bei 8 Minuten, 4 Sekunden. Und damit hat sie sogar ihre Bestmarke unterboten von den Olympischen Spielen 2016. Und da dachte sich Walsh, ach Mensch, hab auch Bock drauf, einen neuen Rekord zu setzen. Nämlich durchbrach sie als erste Frau die 55 Sekunden Schallmauer bei den 100 Meter Schmetterling. Beeindruckend, oder?
Ja, voll. Also gerade in dieser Frühform, wenn wir uns jetzt mal überlegen, das sind ja noch über 2 Monate, wir haben es ja bereits hier im Podcast auch schon angesprochen, bis die Weltmeisterschaften in Singapur starten und jetzt über den langen Zeitraum die Form so hoch zu halten, und ich denke mal, dass man dann vielleicht sogar noch ein bisschen was mehr im Köcher hat, gerade wenn es dann um die Medaillen bei der WM geht, ja, vielleicht gehen dann noch mehr Rekorde auf jeden Fall. Gretchen Walsh, 55 Sekunden Schallmauer über 100 Meter Schmetterling gebrochen, das ist auch ein Punkt, hat das auch im Vorlauf schon mal auch geschafft, fast hat er ihre eigene Bestmarke verbessert. Also wir sind gespannt, was da in Singapur passiert. Vom 11.7. bis zum 3.8. finden dort die Weltmeisterschaften statt. Übrigens ja eigentlich in Kasan geplant gewesen, aber aus verständlichen Gründen dort keine Austragung möglich. Übrigens auch einen neuen Europarekord gab es aus deutscher Sicht bei den deutschen Meisterschaften. Das können wir jetzt mal vielleicht rausnehmen. 23 Jahre alt Sven Schwarz, nämlich über 800 Meter Freistil, die zweitlängste Beckenstrecke, wenn ich mich jetzt nicht irre. 7:38.12, auch da. Herzliche Glückwünsche. Und dann starten wir mit dem nächsten oder mit dem ersten Großereignis rein, was jetzt unmittelbar auf uns wartet, David. Und da sind wir beim Eishockey angekommen. Nachdem wir bereits ja die Eisbären Berlin gefeiert haben mit ihrem Finaltriumph über die Kölner Haie, auch in der DEL 2 wissen wir ja, dass es die Kasselaner und Kasseler wieder nicht geschafft haben, gucken wir jetzt gespannt nicht nur auf die NHL-Playoffs, die ja wirklich Spektakelspiele jetzt schon so früh bereithalten. Er guckt ja gerne auf dem Insta-Account von skysport.de mal rein. Marcel Meinert hat sich schon die Seele aus dem Leib geschrien, sondern, David, wir freuen uns natürlich auch auf die Eishockey-WM. Und bereits an diesem Samstag geht's los. 16.20 Uhr gegen Ungarn. Die Testspiele liegen alle hinter dem deutschen Team. Es gab eine 2:5-Klatsche gegen die USA. Aber trotzdem kann man sich, glaube ich, sehr, sehr freuen auf dieses Turnier.
Auf jeden Fall, erst recht, wenn man sich auch diese Gruppe anschaut, die es durchaus in sich hat. Also für alle, die es nicht wissen, Deutschland geht in Gruppe B an den Start und die ist gefüllt mit Dänemark, Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, Tschechien, wie gesagt Ungarn, wo jetzt das erste Spiel sein wird, und die USA. Also insofern ist das ein enges Höschen, diese Gruppe. Wobei, ich sag mal so, willst du lieber mit Finnland, Kanada und Co. spielen, ist auch nicht sehr viel einfacher. Insofern, erstes Ziel muss sowieso am besten sein, unter die Top 4 zu kommen. Dann hat man vieles, glaube ich, schon gerissen. Auch wenn die WM-Vorbereitung jetzt nicht super optimal war. Aber das sollte was möglich sein. Und der Bundestrainer setzt auch ein bisschen darauf, dass vielleicht der ein oder andere NHL-Star noch hinzukommt. Ja. Das würde helfen auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass Leon Dreiseitel jetzt ein vorläufiges Aus in der NHL provoziert, um der Nationalmannschaft zu helfen. Die Edmonton Oilers sind nämlich unter anderem gegen die Vegas Golden Knights gefragt in der Divisional Second Round, also quasi dem Viertelfinale, weiß nicht, ob man das so übersetzen kann, in der NHL. Da sind die Edmonton Oilers zum Beispiel noch dabei, aber ansonsten haben wir unter anderem mit Grubau ja einen NHL-erfahrenen Torwart hinten drin, mit einem Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider, der ja durchaus auch ein bisschen was an NHL Erfahrung mit reinbringt, kann man da, glaube ich, bei der WM sich auf jeden Fall freuen. Also die ersten Spiele, Samstag und Sonntag, direkt beide, 16.20 Uhr übertragen wird alles von Sportdeutschland TV, ein Großteil bei Magenta Sport und dem Free TV seid ihr bei RAN und Join auf jeden Fall richtig aufgehoben. Da werdet ihr von Basti Schwele und Rick Goldmann bestens versorgt und müsst nichts dafür bezahlen. Das ist unser Update aus dem Eishockey. Haben wir was vergessen, David? Ich glaube, nicht, weil wir müssen jetzt nicht die ganzen einzelnen Serien, glaube ich, durchkauen, oder? In der NHL?
Ich glaube, es bietet sich an, da in den nächsten Wochen drauf zu gucken. Aber ich glaube, dafür sind auch noch zu viele Mannschaften.
Genau, so sieht es aus. Und deswegen verabschieden wir uns einmal kurz in die Pause. Und wie gesagt, guckt gerne mal rein beim Eishockey. Und wir machen gleich weiter mit Tennis, Handball und Motorsport. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit 3 weiteren Sportarten, deren Ereignisse wir aus den letzten Tagen natürlich nochmal Revue passieren lassen wollen. Und bevor dann die Rasensaison so richtig losgeht, freuen wir uns im Tennis ja auch noch auf ein Grand Slam Turnier, das davor stattfindet, und zwar auf Sand. Die French Open starten am 25. Mai Da wollen wir natürlich gucken, wie die Vorbereitungsturniere gelaufen sind. Sascha Zverev hat München gewonnen, Rom steht vor der Tür und Madrid liegt hinter uns. Da liest du Sascha Zverev ja nicht ganz so rund. Und wie das Turnier jetzt international gesehen ausgegangen ist, das kann uns David verraten.
Und zwar,
Rothaarige spielen eine Rolle, könnte man dazu noch ergänzen.
Ja, auf jeden Fall. Also Kaspar Rüd ist da seiner Favoritenrolle auf Sand durchaus gerecht geworden. Das Komische ist ja, ich glaube, er hat schon insgesamt 17 Titel, aber er hat jetzt in Madrid sein erstes Masters gewonnen. Im Finale den Briten Jack Draper geschlagen innerhalb von 3 Sätzen. Der hat ja zuletzt in Indian Wells gewonnen und ist jetzt aber aufgrund dessen trotzdem Nummer 5 der Welt. Insofern ist es jetzt natürlich sehr spannend. Das wird Kaspar Rüd jetzt natürlich wahnsinnig helfen, gerade in Bezug auf die French Open. Wie gesagt, Sand ist eigentlich so eher sein Ding. Insofern ist da, glaube ich, jetzt viel abgefallen, jetzt auch so ein erstes großes Turnier mal gewonnen zu haben. Bei den Frauen wiederum dominiert weiterhin Arian Sabalenka. Es ist ihr 3. Sieg bei diesem Turnier, also in Madrid. Das Komische ist wiederum, es ist allgemein von der Sandplatzsaison her ist das ihr einziger Erfolg. Also ja, warum nicht? Auf der WTA-Tour kann man auch machen. Hat Coco Gauff geschlagen im Finale in 2 Sätzen. Und dementsprechend ist dann bei den French Open Sabalenka auch die Favoritin. Denn Iga Swiatek tut sich weiterhin sehr, sehr schwer. Hat im Halbfinale in Madrid, glaube ich, 2x 6-1, 6-1 verloren gegen Coco Gauff. Also das war eine richtige Abreibung. Und ansonsten, ja, wer kann ihr da das Wasser reichen, ist die Frage. Schauen wir mal, wie sie sich jetzt in Rom schlagen. Das Turnier nehmen da alle top gesetzten Spieler, glaube ich, auch noch mit. Insofern eine gute Generalprobe für die French Open. Und ansonsten, was die Deutschen angeht, du hast Alex Zverev schon angesprochen. Der geht jetzt auch in Rom an den Start, hat dort auch schon 2x gewonnen. Auch mit im Hauptfeld mit dabei sind Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff. Bei den Frauen sieht das mal wieder sehr, sehr dünn aus. Da ist nur Eva Lüss gesetzt. Jule Niemeyer und Tatjana Maria sind leider in der Qualifikation ausgeschieden. Wobei man auch sagen muss, ein Duell war Niemeyer gegen Maria tatsächlich. Also das ist natürlich doppelt bitter. Laura Siegemund hat noch die Chance, es ins Hauptfeld zu schaffen.
Die aber hat ihr Quali-Spiel auch verloren, okay, eben gerade.
Okay, gut, dann bleibt da nur Eva Lüss übrig. Und das ist natürlich, wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, auch als ich hier war, über das Frauentennis, wie trostlos es da aussieht. Ja, in Rom bleibt es auf jeden Fall dabei.
Genau, Ella Seidel spielt gerade noch, vielleicht könnte das noch die zweite werden, ansonsten steigt dann Eva Liss morgen ein. Wie gesagt, bei den Herren ist Swiatek mit dabei, bei den Herren ist Swiatek mit dabei, das wäre vielleicht noch bei den Damen läuft der Moment nicht so ganz. Bei den Herren, wie gesagt, steigt Zverev morgen ein, übermorgen, also Altmaier und Struff stehen für Mittwoch auf dem Plan und am Freitag wird dann Alexander Zverev einsteigen. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall auch richtig rumgedreht. Noch ein kurzes Update, weil wir auch immer gerne auf die Doppel gucken. Nur kurz noch zu Madrid nochmal zurückgesprungen. Kevin Kravitz und Tim Pütz sind dort ins Halbfinale gekommen und das deutsch-brasilianische Doppel Laura Siegemund und Haddad Maria hat es bis ins Viertelfinale geschafft. Und jetzt drücken wir allen für Rom die Daumen, um dann in Paris richtig gut drauf zu sein. Und dann springen wir weiter zur nächsten Sportart und da kann ich eigentlich gleich dem Thüringer hier in der Runde, auch wenn ich ja fast Thüringer bin, so ein paar Kilometer haben dann doch gefehlt, das Wort überlassen. Denn wie groß ist denn die Freude in Handball-Thüringen abseits des THSV Eisenach über den Europapokal-Triumph des Thüringer HC? Hat auch mal wieder, sorry für die Wortwahl, keine Sau in Sportdeutschland mitbekommen.
Das Schöne ist ja wiederum, wenn du gerade so lokal viel unterwegs bist und viel halt für eine Thüringer Zeitung schreibst, ich darf das glaube ich jetzt mal droppen, dass ich Volontariat bei der Thüringer Allgemein mache, ist das natürlich von Vorteil, da kriegst du halt sowas mit. Aber da kriegst du halt leider auch mit, dass der Rest von Deutschland das halt gar nicht mitbekommt. Aber das ist dann wiederum das Schöne und in Thüringen feiert man hier definitiv die Frauen vom Thüringer HC ab, die den Europapokal geholt haben, der größte internationale Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und das Team von Trainer Herbert Müller hat das Finale in Graz gewonnen gegen den Favoriten, nämlich IKAST Handbold aus Dänemark mit 34-32. Also war eine knappe Kiste, wenn man auch bedenkt, dass sie zur Pause noch mit 15-16 zurückgelegen haben. natürlich überragend in diesem Team. Johanna Reichert mit 13 Toren, die beste Werferin beim THC in diesem Finale. Allgemein bei diesem Final Four wurde sie da auch zur besten Spielerin am Ende dann gewählt. Und im gesamten Wettbewerb hat sie 123 Treffer erzielt. Das ist ein absoluter Bestwert. Kann man vielleicht noch dazu sagen, im Halbfinale hat man mit 35-29 gegen Dijon gewonnen. Also insofern rundum ein extrem starkes Turnier. Auch besonders schöner Abschied für die Torhüterin Dina Eckerle, die jetzt mit 29 Jahren ihre Karriere beendet. So kann man auf jeden Fall abtreten.
Ja, und aus deutscher Sicht lässt sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen. In der Champions League war kein deutsches Team mehr mit in den letzten Spielen mit dabei. Aber bei den Halbfinalspielen waren eben nicht nur der THC, sondern auch noch die HSG Blomberg-Lippe dabei, die im Spiel um Platz 3 leider gegen Dijon verloren hat. Die Französin dort 32-27 erfolgreich gewesen. Und der Frauenhandball wird auf jeden Fall auch nochmal richtig spannend. Denn in der Frauenbundesliga gibt es Playoffs. Das wird bei den Herren ja auch immer gerne diskutiert. Und da stehen jetzt in diesen Tagen die Halbfinalspiele an. In der einen Serie zwischen Ludwigsburg und dem Thüringer HC geht es am Samstag um 19 Uhr los und Blomberg-Lippe trifft auf Borussia Dortmund. Auch da Samstag 18.30 Uhr das erste Spiel. Also auch da geht es noch um die Bundesliga-Krone. Und dann springen wir zu den Herren und da sind natürlich auch die Europapokalspiele richtig spektakulär gewesen unter der Woche. Wir machen es vielleicht ganz kurz. Die European League Viertelfinals. Die MT Melsungen hatte ein Tor Vorsprung aus dem Heimspiel in der Rothenbachhalle mit Carsten Lichtlein im Tor, bevor es dann ins Baskenland zu Bidasoa Irun ging. Und tatsächlich, dass es so deutlich im Rückspiel für die Nordhessen ausgeht, haben sie wahrscheinlich selber nicht gedacht. Klar, so ein paar Verletzte kommen dann mitunter doch zurück, aber ein 32-22 Auswärtserfolg war ein ganz großes Ausrufezeichen. Auch der THW Kiel hat es ins Halbfinale geschafft, nach dem Unentschieden im Hinspiel 35-30 zu Hause gegen Limoges gewonnen. Und auch Flensburg gewann mit 6 Toren Vorsprung gegen Svendborg und machte das Halbfinale klar. Da treffen die drei deutschen Teams jetzt auf Montpellier und die heute norddeutschen Handballfans hoffen wahrscheinlich auf ein Nordduell. Kiel gegen Flensburg, das kann es im Finale in Hamburg dann sogar geben. Aber dafür müssen die Flensburger gegen die MT das Halbfinale gewinnen am 24.05. um 16 Uhr und der THW gegen Montpellier am 24.05. um 19 Uhr, Handballspektakel in Norddeutschland garantiert. Zur Champions League kommen wir gleich noch.
Ja, sonst hätte ich jetzt die Überleitung gefunden, dass nicht nur in Norddeutschland der Handball total wahnsinnig ist, sondern auch in Mitteldeutschland, beziehungsweise sogar Ostdeutschland. Da wären wir ja auch wieder mit Thüringer HC gewesen. Nee, aber eine krasse Geschichte. Also ich meine, wenn du dir das Final Four anguckst, 3 von 4 Mannschaften aus Deutschland. Es wäre halt jetzt bitter, wenn es Montpellier jetzt holt, ne?
Aber ja, absolut. Ja, aber du kannst gerne die Champions League Überleitung mitmachen, denn ich habe mir nur ein Reel zugespielt oder zuspielen lassen und habe es mir dann nochmal bei deinen angeguckt. Also Schmiso hat sich bei Magdeburg gegen West Brem ordentlich die Seele aus dem Leib geschrien. Auch da 26-26 im Hinspiel und dann ein Auswärtserfolg des SCM 28-27 gegen die Ungarn. Was für ein Finish.
Ja, das war sowas von atemberaubend und jetzt dann auch dieses Final Four dann zu sehen, das findet 14. 15. Juni in Köln statt, in der Lanxess Arena. Und ja, Wahnsinn. Also da geht einem ja nicht so großen Handballfan auch das Herz auf und jeder, der da dabei sein kann bei diesem Final Four, wo auch aus deutscher Sicht die Füchse mit dabei sind, die sich gegen Aalborg durchgesetzt haben. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr da Tickets habt. Also das wird atemberaubend. Die Füchse, auch da gibt es die Chance auf ein deutsches Finale. Berlin spielt gegen Nantes. Die Magdeburger treffen auf Barcelona. Aber einen deutschen Vertreter wird es definitiv ins Finale schaffen. Das ist wiederum, obwohl, nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Was erzähle ich
denn? Nee, in der European League ist das so, aber in der Champions League muss das nicht zwingend so sein. Aber
ja, das
natürlich. Würde uns das freuen. Genau, dann würde ich sagen, blick mal doch auf die Bundesliga. Da hast du es schon ganz gut zusammengefasst. Die Tabellenspitze bleibt weiter spannend. Die Füchse Berlin und die MT Melsungen weiter im Gleichschritt auf Platz 1 und Platz 2. Beide mit 46-10 Punkten nach 28 Spielen. Es bleibt weiter hochspannend im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und das ein oder andere Spannduell haben wir bereits gesehen an diesem Wochenende. Unter anderem, also eine Niederlage Niederlage für die HSG Wetzlar. Fangen wir mal von vorne an. Ganz bitter, Frank Carstens muss dann doch früher gehen als eigentlich geplant. Er sollte ja nach Saisonende sowieso abhauen. Nun ist ja schon vorzeitig der Schlussstrich gezogen worden, dafür Momir Ilić, der eigentlich dann erst ab Sommer eingeplante Trainer bei den Mittelhessen, jetzt schon angekommen, hat sich schon vorgestellt, wird jetzt da versuchen, das ganze Ruder rumzureißen, um dann nicht gleich komplett schlecht gelaunt in die neue Saisonvorbereitung zu starten. Gummersbach hat verloren, die Eisenacher zu Hause auch, aber die hatten Hannover zu Gast und die sind jetzt Tabellendritter, weiterhin vor dem SCM. Flensburg hat gegen Potsdam gewonnen, gegen Potsdam gewinnen ja fast alle in der Liga. Aber David, wir gucken natürlich mit ganz besonderen Augen darauf, was dann am Sonntag passiert ist. Unter anderem, ja, ich würde sagen, ich nehme mal das hessische Spiel, dann darfst du dich gerne den anderen beiden widmen. Einem Sieg vor Rekordkulisse. Über 5.100 Fans beim ersten Handball-Bundesligaspiel in der Kasseler Nordhessen-Arena, vormals Eissporthalle. Hatte ich ja die Ehre, im November 2023 das allererste Handballspiel in dieser Halle kommentieren zu dürfen. Jetzt stand, saß Schmieso auf dem gleichen Stuhl und hat einen 25-22 Heimsieg der Melsunger gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen. Ganz wichtig für die Nordhessen im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Das nächste Duell gibt es auch in der Nordhessen-Arena dann gegen die HSG Wetzlar im Hessen-Duell. Das wird spannend, aber auch die anderen drumherum, David, machen ordentlich Druck auf die MT.
Definitiv. Wie gesagt, die Füchse hatten mit Bietigheim gar kein Problem, die ja noch gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, da kann man auch mal erwähnen, dass trotz der Niederlage von Erlangen in Göppingen, die an Bietigheim erstmal wieder vorbeigezogen sind, ansonsten auch die Kieler hatten leichte Probleme, haben sich dann aber in Stuttgart durchgesetzt und Magdeburg, das war mal eine ganz, ganz, ganz klare Kiste gegen den HSV Handball mit 37-28. Also insofern, es bleibt wirklich weiterhin hochgradig spannend in der HBL. Potsdam hast du schon angesprochen, ich glaube, das Ding ist relativ durch. Ansonsten ist der Abstiegskampf, sagen wir mal, ja, Wetzlar hat sich jetzt vielleicht ein bisschen draus verabschiedet, aber mit Stuttgart, Erlangen und Bietigheim ist da definitiv noch Spannung in der Kiste. Erst recht, wenn man ja auch bedenkt, dass zum Beispiel Potsdam und Bietigheim auch noch zwei Spiele weniger haben, Stuttgart auch im Vergleich zu Erlangen. Also insofern ist da die Rechnerei auch noch so ein bisschen schwierig, weil aufgrund des Europapokals natürlich auch der Spielplan ein bisschen auseinandergeflogen ist.
Ja, genau so ist es. Apropos Spielplan, da könnt ihr euch schon mal eine Partie vormerken aus der Bundesliga. Am Freitag, den 16.05., also nach der Länderspielpause, 20 Uhr Hannover-Burgdorf gegen MT Melsungen, Platz 2 gegen Platz 3. Das ist das nächste absolute Top-Top-Top-Spiel, was man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen darf in der Handball-Bundesliga. Länderspielpause, fragt ihr euch, ja, so kurz vor Saisonende? Ja, tatsächlich ist es der Fall. Wir haben EM-Qualifikationsspiele. Die deutsche Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft zum einen in Zürich auf die Schweiz, und zwar morgen am Mittwoch ab 18.50 Uhr könnt ihr euch das unter anderem im Sportschau-Stream angucken. Und am Sonntag geht es dann ab 18 Uhr in Stuttgart gegen die Türkei. Und da ist das Ziel für den DHB klar, nicht wahr?
Na, definitiv. Der Gruppensieg soll geholt werden. Und ich glaube mal, ohne jetzt da zu viel zu erwarten oder so, sollte das, glaube ich, absolut machbar sein. Bisschen schwieriger wird es, weil Sebastian Heimann nicht dabei sein wird. Sogar Saison aus für den Nationalspieler von den Rhein-Neckar-Löwen, der sich jetzt am Ellbogen operieren lassen muss. Aber ich glaube, auch ohne ihn sollte das eine souveräne Sache sein.
Stand jetzt ist der DHB auf Platz 1 vor der Schweiz und Österreich sowie der Türkei, die bis aus den bisherigen 4 Spielen noch keinen Punkt holen konnte. So, dann haben wir den Handball auch abgehakt. Wir sind gespannt auf die Länderspiele und ehrlicherweise kann es dann auch ganz schnell mit der Liga wieder weitergehen, ja, weil das gerade so mega spannend ist. Aber vorher, bevor wir eine kurze Pause machen, geht es weiter mit dem Motorsport. Und was soll man sagen? Es ist wieder mal so eine Formel-1-Saison. Ich glaube, Benny und mir geht es gerade ähnlich. Wir können uns beide noch nicht so wirklich für begeistern, obwohl man inzwischen sogar weiß, es ist hochspannend, jedes Rennen zu verfolgen, gerade der Beginn eines jeden Rennens natürlich immer besonders spannend, aber ich glaube, gerade rächt sich es tatsächlich, dass man vielleicht bei manchen Personen so eine Formel-1-Flaute darlegt, weil ich glaube, so jetzt, wenn diese, also ich kenne es im Austausch mit Kumpels zum Beispiel, wenn die diese Drive to Survive Generation. Die ist jetzt gerade richtig gehypt von der Formel 1 und so die Leute, die schon ewig dabei sind, wie ich jetzt, also mir geht es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch ähnlich ist, mich catcht es noch nicht, aber ich hoffe, dass das im Sommer noch kommt, weil ich glaube, der WM-Zweikampf zwischen Max Verstappen und unter anderem Oscar Piastri, den wir in diesem Jahr bisher sehen und auch noch sehen werden, ich glaube, da lohnt es sich mal ganz genau drauf zu schauen. Wie war Miami?
Miami war richtig wild und da spreche ich nicht mal von der Fahrerparade, wo dann alle Teams jeweils mit einem riesigen Lego-Auto über, über die Strecke gefahren sind. Das sah auch so toll aus. Und da hat man auch so die, ja, die kindliche Freude der Fahrer einfach gesehen. Die hatten so einen Spaß dran, mit diesen riesen überdimensionierten Lego-Autos da zu fahren und haben sich auch ein paar Mal gegenseitig gecrashed. Also Miami ist einfach anders. Wahrscheinlich deswegen hat man ja auch den Vertrag verlängert bis 2041. Das muss man sich auch mal vorstellen, was für Dimensionen da gedacht wird. Aber klar, auch jetzt an diesem Wochenende war ja auch mit Sprint, der war ja dabei. Was fand ich spannender, wie im Vergleich zu den letzten Jahren, wenn ich mich so richtig dran erinnere, waren die Miami Grand Prix nie so richtig. Hatte ich nie besonders in Erinnerung. Das war in diesem Jahr zum Glück ein bisschen anders. Ich glaube, aufs Sprint-Qualifying können wir, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal verzichten. Ich überspringe das mal. David meldet sich gerade noch.
Ja, eine Marke muss man dazu aber loswerden. Natürlich bin ich nicht der Meinung der Statistikabteilung. Trotzdem kann man es für die Statistikbücher festhalten, dass Sebastian Vettel seinen Rekord aus Monza 2008 im unterlegenen Toro Rosso los ist mit dem jüngsten Pole-Sitter aller Zeiten. Denn mit der Sprint-Pole von Kimi Antonelli hat er diesen Rekord von Sebastian Vettel geknackt. Aber für mein Herz müsste er dann schon im klassischen Qualifying auf Platz 1 stehen, was er nicht getan hat.
Das wollte ich aber auch auf keinen Fall unterschlagen. Das Blöde war in der Geschichte natürlich, dass dann Kimi Antonelli im Sprint wiederum leider nur Siebter wurde, immerhin gerade noch Punkte eingefahren hat. Denn den Sprint entschied Lando Norris für sich vor Oscar Piastri. Norris, der da auch ein bisschen Glück hatte mit dem Safety Car. Lewis Hamilton, überragende Leistung mit Ferrari auf Platz 3. Das war dann aber auch, sagen wir mal, der letzte Moment für Ferrari, wo sie gesagt haben, okay, das Wochenende könnte ein gutes werden, denn danach lief es nicht mehr so wirklich, um das Ding noch rumzumachen. Nico Hülkenberg verpasste knapp die Punkte mit Platz 9 im Sprint. Und dann können wir ja gleich mal drauf schauen, aufs Qualifying, was ein bisschen später begann, aufgrund der heftigen Regenfälle. Und da war es durchaus überraschend, dass Max Verstappen sich die Pole Position holte, weil ja gerade auch bei Red Bull, die dann noch ein bisschen auf dieses Update warten, was ja dann jetzt beim nächsten Rennen in Imola kommen wird und dann soll ein bisschen was besser werden. Aber insofern hätte man jetzt nicht damit gerechnet, jetzt hier noch vorher diese Pole Position zu holen. Insofern Respekt an Red Bull, Lando Norris wurde Zweiter und Kimi Antonelli, wie auch im Sprint Qualifying, hier nicht ganz vorne. Aber auf Platz 3, Oscar Piastri wurde da nur Vierter und Nico Hülkenberg im Kick sauber. Ja, das ist halt ja mit Platz 16. Immerhin, er hat schon Punkte geholt. Das kann auch nicht jeder behaupten. Und es sei denn, du willst jetzt noch intervenieren, sonst würde ich das Rennergebnis gleich komplettieren.
Mach weiter, alles gut.
Wunderbar, wenn ich gerade so im Flow bin. Denn Oscar Piastri, auch weil er einen wirklich wahnsinnig guten Start hinlegte, holte sich Platz 1, führt damit auch weiterhin in der Fahrerwertung vor Lando Norris. Und auf Platz 3 leider Max Verstappen konnte nicht ganz den Platz vorne halten. Dritter wurde George Russell. Und Hamilton, ja, wie gesagt, wir hatten ihn vorhin da vorne mit Ferrari. Im Rennen lief es dann wiederum nicht ganz so gut. Nur Platz 8, Charles Leclerc wurde immerhin Siebter. Positiv erwähnen, Alex Albon im Williams auf Platz 5. Carlos Sainz wurde Neunter und Yuki Tsunoda immerhin noch mit Platz 10, aber ansonsten, ja, kein gutes Wochenende für alle, die nicht im orangenen Overall unterwegs waren. Nico Hülkenberg wurde 14. Und wie gesagt, in der Fahrerwertung hat Piastri jetzt 16 Punkte Vorsprung auf Norris. Verstappen mit 99 Punkten, ja, schon ein bisschen deutlich weiter hinten mit dabei. Und auch die Konstrukteurswertung müssen wir gar nicht mehr gucken. Also ich meine, McLaren mit 246 Punkten und dahinter Mercedes mit 141. Also, und wenn man auch mal ganz realistisch schaut, ich meine, der Kampf um die WM, ja, Verstappen spielt da noch eine Rolle, aber ich glaube, die wird dann Piastri und Norris unter sich ausmachen. ich glaube, und da wird dann die Konstrukteurs-WM so nebenbei gewonnen, denke ich mal. Wenn jetzt nicht noch was Wahnsinniges passiert.
Und das ist wirklich was ich vor dem Jahr auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Dass da sogar beide noch vor Max stehen und dass Oscar sogar noch so weit vor Lando Norris steht. Also das ist wirklich was zum Augenreiben von dem Start in die Formel-1-Saison von Kimi Antonelli. Mal ganz zu schweigen, der hier mal locker weiterhin vor Lewis Hamilton in der WM-Wertung steht. Auch das ist sicherlich nicht ganz im Sinne des Briten. Aber das werden wir weiter beobachten. Denn es geht jetzt in Sachen Europarennen los. Das erste Rennen in Imola. In dieser Saison auf europäischem Boden. Großer Preis der Emilia-Romagna, der übrigens in den nächsten Jahren dann auch mit einem großen Fragezeichen versehen ist. Da wird es auf jeden Fall keinen Vertrag bis 2041 geben. In zwei Wochen allerdings erst am 18.05. da dann Rennstart. 15 Uhr, also müsst ihr euch nicht den Abend frei halten, aber auch nicht früh aufstehen. Genauso wie wir das von Formel-1-Rennen gewohnt sind. Und dann müssen wir uns noch einmal verabschieden. Denn ein Todesfall hat auch die Formel-1-Szene erschüttert. Der ehemalige deutsche Formel 1-Fahrer Jochen Maas ist verstorben im Alter von 78 Jahren. Ursprünglich als Mechaniker gelernt, dann 105 Rennen in der Formel 1 bestritten, 8-mal auf dem Podest und 1975 einmal in Barcelona im McLaren gewonnen. Allerdings gab es da einen tragischen Zwischenfall. Rolf Stommelen ist mit seinem Hill-Auto damals von der Strecke abgekommen. Unter anderem sind Frackteile dann ins Publikum und rund um Streckenposten geflogen. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Falls ihr euch fragt, was war da los? Es war dieser legendäre Stadtkurs auf dem Montjuïc, wo auch jetzt aktuell das Olympiastadion steht, wo Barcelona die Champions League-Spiele zum Beispiel austrägt oder generell die Spiele. Guckt euch mal eine Onboard an, das ist wirklich geisteskrank, was die da für eine Strecke hatten, wo die gefahren sind. Das ist wirklich sehr, sehr krass und ich weiß nicht, ob das den meisten Leuten, die aktuell Formel 1 im TV gucken, vielleicht noch ein Begriff ist. Jochen Maas war der erste Formel 1-Experte an der Seite von Heiko Wasser und damit der Vorgänger von Christian Danner bei RTL, als die Formel 1 auch in Deutschland groß wurde. Da war er mit am Mikrofon. Ruhe in Frieden.
Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Hast alles schön aufgezählt und gewisse Sachen sollte man dann stehen lassen.
Dann belassen wir es dabei, machen eine kurze Pause und melden uns dann wieder mit Leichtathletik, Basketball, Darts und Radsport, bevor wir nachher natürlich noch im Fußball über einiges sprechen müssen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in Take Nummer 3 zunächst mit der Leichtathletik. Frage an David, wie sehr verfolgst du diese Sportart denn außerhalb von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften sowie Europameisterschaften? Kriegst du was von der Diamond League mit oder willst du überhaupt irgendwas davon mitbekommen?
Wollen schon. Ich suche jetzt aber auch nicht extra danach, muss man fairerweise dazu sagen. Was so ein bisschen hilft, es gibt ja bei Netflix so ein bisschen in Anlehnung an Drive to Survive, das ist ja mittlerweile das Ähnliche, da gibt es ja sämtliche andere Formate, die sie quasi auf andere Sportarten übertragen haben. Und da gibt es ja jetzt auch diese Leichtathletik-Doku, beziehungsweise, wie heißt die? Die heißt
Sprint, oder?
Sprint, ja, genau. Ja. Also würde ich auch mal jedem empfehlen, wenn ihr die Weltstars der Sprintszene ein bisschen näher kennenlernen wollt, ist das sehr spannend. Also schaut da gerne mal rein, da ist auch vor allem viel USA und Jamaika natürlich vertreten, was für eine Überraschung. Aber ansonsten, abseits dessen, ich kriege die Diamond League, glaube ich, immer erst mit, wenn sie schon was fast wieder vorbei ist. Leider.
Ja, dann wollen wir doch mal alles dafür tun, dass du dieses Mal schon ein bisschen früher was von der Diamond League mitbekommst. Und dann kann ich dir gerne mal ein kurzes Roundup geben, was beim zweiten Meeting der Saison 2025 so passiert ist. Das Ganze hat stattgefunden in Shanghai und natürlich müssen wir wieder über Armand Duplantis sprechen. Er hat einen Meeting-Rekord aufgestellt und anders als beim Meeting Nummer 1, über das wir bereits letzte Woche in Xiaomen gesprochen haben, hat er diesmal die 6-Meter-Marke geknackt. 6,11 Meter. Er hat auch versucht, natürlich den Weltrekord von 6,28 zu springen, ist allerdings daran dreimal gescheitert. Außerdem war noch besonders, dass Cordell Tinsch eine wirklich phänomenale Leistung über die 110 Meter Hürden bei den Herren hingelegt hat. Er hat nur 12,87 Sekunden dafür gebraucht, natürlich neuer Meeting-Rekord und vor allem der viertschnellste Athlet überhaupt jemals in dieser Disziplin. Und ehrlicherweise erinnert mich seine Story so ein bisschen an die von Paul Potts, diesem Opernsänger, der damals bei Britain's Got Talent war es ja, glaube ich, vom Handyverkäufer oder vom Handyschrauber zum Opernstar und zum Casting-Showstar geworden ist. Denn 2022 ist Cordell Tinsch auch noch als Handyverkäufer unterwegs gewesen. Und dann ist er eben zurück ins Profigeschäft in der Leichtathletik gekommen und jetzt eben ja hier mit einer überragenden Zeit unter 13 Sekunden über die 110 Meter Hürden. Auch Deutsche waren dabei, ohne Podestplatz allerdings. Christina Honzel, Hochsprung 1,92, fünfter Platz. Imke Onnen 1,88, sechster Platz. Wir haben unter anderem noch persönliche Jahresbestzeiten vor Mohamed Abdillahi gehabt, auf Rang 6 ist der gelaufen, knapp über 13 Minuten und Jessica Bianca Wesso, die ist auch über die 200 am Start gewesen mit 23,32, aber da haben wir unsere Hoffnung natürlich auf Gina Lückenkämper und dass die bei der WM in Tokio mit dabei ist, haben wir letzte Woche bereits besprochen. Dann sind an diesem Wochenende die World Relays, also die Staffelweltmeisterschaften quasi, die könnt ihr euch bei Eurovision Sport angucken. Mit der Diamond League geht es dann in 10 Tagen weiter, am 16.05. in Doha, in Katar, unserem liebsten Land für Sport-Event-Austragungen. Eine News hinten drauf noch, und zwar ist es so, dass London sich für die Leichtathletik-WM 2029 bewerben will. Da wird unter anderem München eine Konkurrenz bekommen. Der DLV will sich für 2029 oder 2031 bewerben, und da könnte das West Ham Olympiastadion quasi Konkurrenz werden. Da war ja 2017 die letzte WM von und mit Usain Bolt, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal, denn auch Kenia und Barcelona haben Interesse signalisiert. Afrika wartet ja weiter auf die erste Austragung. Da sind wir doch gespannt, was es wird. Du hast wahrscheinlich vielleicht noch sogar Erinnerungen an Berlin 2009, kann das sein?
Ganz, ganz dunkel tatsächlich. Leider fiel es noch in eine Zeit, wo ich mich kaum für Leichtathletik interessiert habe. Deswegen ist das leider an mir vorbeigegangen. Vielleicht, was dann eher so ein bisschen noch in Erinnerung ist, ist dann halt die Leichtathletik-EM, dann damals in Berlin gewesen, die European Championships oder beziehungsweise dann auch später die dann in München, da war ich ja dann live dabei. Ist keine WM, aber vom Gefühl her war es eine. Also insofern...
Ja, das war bestimmungsmäßig auf jeden Fall. Habemus Kanzler übrigens. Jetzt damit. Es ist vollbracht. 2022 in München, das war auf jeden Fall auch was ganz Besonderes. Genau. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und dann springen wir von der Leichtathletik zum Basketball. Was war denn da los? Du kannst uns ja vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, zumindest in der NBA ja ähnlich viele Ergebnisse wie in der NHL, aber da läuft es für die deutschen Profis ja gar nicht mal so schlecht, wie wir das in den letzten Wochen beschrien haben.
Ja, zum einen für Dennis Schröder bei den Indiana Pacers, die sich am Ende sehr souverän durchgesetzt haben mit 4:1 gegen Milwaukee und auch Oklahoma. Die waren sogar noch souveräner unterwegs gegen Memphis 4:0, da am Ende die Serie. Also von daher, die deutschen Beteiligungen in der NBA, die sind weiterhin voll mit dabei. Und ansonsten, ja gut, was kann man zu den anderen Spielen noch sagen? Ich glaube, am längst gedauert hat es bei Houston gegen die Golden State Warriors. Da musste es 7 Spiele geben, bis da eine Entscheidung fiel. Die fiel jetzt aber auch, ich glaube, gestern oder vorgestern. Die Warriors haben sich durchgesetzt mit 3:4. Und alles Weitere schauen wir dann mal in den nächsten Wochen. Natürlich, wie es da insbesondere mit unseren deutschen Jungs da noch weitergeht.
Ja, genau. Dann würde ich für Benny auf jeden Fall an der Stelle noch erwähnen, dass es einen Trainerwechsel gegeben hat bei der BG Göttingen. Und zwar ist da ja ein Schwede seinen Job los, Mikko Riepinen. Jetzt nicht mehr Trainer bei der BG Göttingen. Das ist natürlich, wenn man sich die Tabellensituation anschaut, keine große Überraschung. Inzwischen ist man ja weiterhin abgeschlagen, Tabellenletzter. Da wird sich auch nicht großartig was dran tun. Es gibt ein Nachholspiel für diesen Spieltag jetzt, das bereits Anfang April ausgetragen wurde, wo die Skyliners Frankfurt gewonnen haben gegen Oldenburg. Das heißt, es sieht weiter ziemlich düster aus, da überhaupt noch von diesem letzten Tabellenplatz wegzukommen. Außerdem spielt die BG in Berlin bei Alba am Donnerstag. Das wird also auf jeden Fall quasi nicht mehr möglich sein, an den letzten 2 Spieltagen da noch was zu rütteln. In der U-League kann ich euch sagen, steht das Halbfinale fast fest. Piraeus und Fenerbahce sind sicher mit dabei. Wo es noch nicht sicher ist, ist Monaco oder Barcelona oder Panathinaikos oder Anadolu Efes Istanbul. Das wird sich noch entscheiden. Und sonst muss ich gerade mal gucken, im Basketball müssen wir auf jeden Fall zwingend noch was mit drin haben oder warten wir einfach weiter, was die NBA-Playoffs machen? Ich würde sagen, eher Zweiteres, oder?
Ich glaube, wir warten noch drauf. Ich muss noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube, ich habe eben Dennis Schröder bei den Indiana Pacers genannt, aber nicht Isaiah Hartenstein bei Oklahoma. Ich habe Oklahoma gesagt, aber habe nicht genannt, wer von den Deutschen eigentlich spielt. Deswegen nochmal wichtig der Hinweis.
Der sogar fast mit den besten Chancen, wenn man sich die Pressestimmen vor dem Playoff-Start angehört hat. Dann würde ich sagen, springen wir kurz noch zu Darts und Radsport. Wir starten mit der Premier League of Darts. Birmingham, Spieltag Nummer 13, und Luke Littler konnte seine Tabellenführung ausbauen. 35 Punkte, jetzt 9 Punkte vor Luke Humphries, gewinnt das Finale an Abend Nummer 13 6-4 gegen Michael van Gerwen, während Luke Humphries bereits im Viertelfinale gegen Gervin Price ausscheidet. Und da gucken wir mal, was der Kampf um Platz 4 macht. Es bleibt weiter eng. Die Punkte: Littler 35, Humphries 26, Price 22 auf Platz 4, Michael van Gerwen mit 20 Punkten, nur ein Punkt dahinter, Nathan Espinel Platz 14, Platz 19 Punkte, Platz 5, dahinter 14 Punkte Rob Cross. So, meine Güte, das wird also auch noch spannend. Weiter geht's übermorgen in Leeds. Dort dann wieder mit einem möglichen Finale Luke gegen Luke. So, und da ich dich eben schon bei der Leichtathletik gefragt habe, frage ich dich natürlich auch noch beim Radsport. David, wie hältst du es denn damit?
Ja, auch da beschränkt sich mein Wissen auf Netflix. Nein, Quatsch, ist ein Witz. Nein, aber natürlich, wenn jetzt am Freitag der Giro startet, werde ich natürlich auch dank Netflix und der schönen Tour de France-Doku umso mehr da einen Blick drauf haben, noch bevor die Tour de France überhaupt beginnt. Insofern wird da mein Blick auf jeden Fall hingehen. Aber bevor wir, wenn wir jetzt in den Radsport auch reingehen, es gab ja ein Karriereende eines doch sehr erfolgreichen Radsportlers. Um wen handelt es?
Ja, hat mich tatsächlich überrascht, und ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der überrascht war, denn Caleb Ewan hat sein Karriereende angekündigt. Der 30 Jahre alte Australier, der jetzt für Ineos Grenadiers so ein bisschen, so einen zweiten Frühling erlebt hat, hat er gerade auch gesagt, okay, ich bin jetzt wieder zurück im Radsport, aber irgendwie machen die Erfolge was anderes. Also es ist nicht so gewesen, dass es nichts mehr mit ihm macht, aber irgendwie ist seine Beziehung zum Radsport so ein bisschen in schwierige Bahnen geraten. So konnte man sein Statement verstehen, und jetzt nach 11 Jahren Profikarriere hängt da eben ja das Rad an den Nagel, muss ein großer Nagel sein, aber die Räder sind ja inzwischen Gott sei Dank nicht mehr ganz so schwer, und so bleibt es dabei, dass er 65 Siege davongetragen hat, also wirklich einer, der richtig was geleistet hat. Die leisten alle was, aber 5 Etappenerfolge bei der Tour de France, 5 beim Giro d'Italia und eben noch einer bei der Vuelta, die sprechen für sich, gerade auch da die Initialien für einen australischen Rennradfahrer mit CE sind ja auf jeden Fall immer große Fußstapfen, wenn ich mal an den Namen Cadel Evans denke, auch wenn da die ein oder andere Doping-Schlagzeile natürlich mitgesprungen ist. Also da wünschen wir alles Gute, in diesem ja doch sehr, sehr jungen Alter dann für die Zeit nach der Karriere. Und sportlich gesehen, hast du bereits richtig gesagt, steht einiges an. Wir hatten natürlich Eschborn Frankfurt am 1. Mai. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Wenn nicht, guckt es euch gerne beim HR nochmal an. Michael Matthews hat in den Häuserschluchten der Main-Metropole gewonnen. Und dann blicken wir ganz gespannt auf Freitag. Da startet der Giro. Und die Frauen-Vuelta hat übrigens parallel auch schon gewonnen. Wird er sicherlich auch noch in den kommenden Tagen. Und dann zum Giro vielleicht noch kurz. Der startet in Albanien zum allerersten Mal. Insgesamt ist es der 15. Start im Ausland. 3 Etappen werden da jetzt in Albanien stattfinden. Danach geht es über den Seeweg nach Italien. Und dann sind wir gespannt auf die Bergetappen. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Unter anderem geht es am vorletzten Tag hoch nach Sestriere. Das ist eher ein Ort, den wir aus dem alpinen Skiweltcup kennen. Bevor es dann am 1. Juni die letzte Etappe geben wird, und in Gedenken an Papst Franziskus wird die tatsächlich am Petersplatz im Vatikan in Rom gestartet werden.
Ich glaube, ein würdiger Abschied. Wir hatten es ja jetzt auch beim Fußball in sämtlichen Ligen, in sämtlichen Wettbewerben, wo dann auch vorm Anstoß dem Papst gedacht wurde. Und ich glaube, gerade so diese berühmteste italienische Rundfahrt, die es da geben kann, ist schön, dass man das da auch nochmal einbaut.
Ja, genau so sehe ich das auch. Und dann würde ich sagen, machen wir kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Fußball. Wir blicken unter anderem natürlich voraus auf die Halbfinalrückspiele im Europapokal. Wir blicken auf die turbulenten Events in Liga 3 und Liga 2. Und natürlich feiern wir auch Davids Münchner, die den 34. Titel der Meisterschaft oder den 34. Meisterschaftstitel eingefahren haben, aber lassen natürlich auch die Frauen nicht außen vor. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und da starten wir doch gleich mal mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Wie ist dein Blick da drauf? Als Bayern-Fan ist die Sache ja schon geritzt. Die Bayern-Frauen sind ja Meister. Wir sprechen gleich über die Herren. Keine Sorge, da werde ich dich auf jeden Fall noch zu Wort kommen lassen. Aber wie blickst du darauf? Inwieweit tangiert dich dieser Dreikampf um die internationalen Plätze, der in den letzten Wochen entbrannt ist? Inzwischen ist es ja so gut wie klar. Frankfurt wird auf jeden Fall international dabei sein. Die Frage ist eben noch, in der Quali oder nicht? Das hängt dann ja am VfL Wolfsburg. Es gibt nämlich noch einen Spieltag am Wochenende. Wolfsburg gegen Leverkusen. Mutmaßlich der schwere Gegner. Woche Frankfurt ist in Leipzig zu Gast.
Ja, es tangiert mich jetzt natürlich in erster Linie nicht so extrem, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, auch wenn wir viel über Bayern, Wolfsburg reden und so, international hängt der Frauenfußball schon noch ein bisschen hinterher. Also da geht es halt über die Viertelfinals halt nie hinaus. Also das ist wirklich auch das absolute Maximum. Und da muss man schon natürlich hoffen, dass das in den nächsten Jahren da auch mal ein bisschen besser wird. Die Liga hatte jetzt, wie gesagt, nicht so die riesige Spannung, ne? Aber es wird auch nächstes Jahr dann auch herausfordernder, wenn auch, wie gesagt, ein bisschen paar mehr Mannschaften in der Bundesliga auch mit dabei sind. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich hoffe einfach fürs nächste Jahr, dass die deutschen Mannschaften, vollkommen egal, wer es da jetzt schafft, dass man da einfach auch mal den Favoriten zumindest mal ein bisschen mehr ärgert, weil ich glaube, das ist dann schon dann europäisch so eine kleine Subkultur, die sich da gebildet hat. Und wenn man da nicht irgendwann mal mit reinrutscht, dann wird es halt wahnsinnig schwer.
Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Die Münchnerinnen werden da auf jeden Fall ein gehöriges Wort mitsprechen dürfen. Das haben sie auch getan beim DFB-Pokalfinale der Frauen, das in Köln stattgefunden hat. Du warst ja dieses Mal nicht im Stadion im Vergleich zu letztes Jahr, ne? Bin ich da richtig informiert?
Ja, das erste Mal nach ja sehr, 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 sehr vielen Jahren, dass mal eine Mannschaft aus Wolfsburg mal den Pokalsieg holt und dann ist man ausgerechnet nicht dabei, auch wenn es auch noch der eigene Verein ist. Schon ein bisschen traurig.
Ja, absolut. Am Ende war es ein 4-2 gegen Werder Bremen. Die Werderaner haben da durchaus noch gut was gezeigt, aber am Ende unter anderem dreimal Lea Schüller bringen dem FC Bayern das erste Double-Meisterschaft und Pokalerfolg. Das gab nicht nur, aber vor allem beim Trainer durchaus die ein oder andere Träne.
Ja, Alexander Strauß, der sich jetzt da verabschiedet, ist ja bei Wolfsburg da jetzt genau das Gleiche. Das macht es natürlich, gerade für, wenn wir gerade über Europa gesprochen haben, das macht es für die nächste Saison natürlich noch schwieriger, ne? Jetzt, wenn da ein neuer Trainer kommt. Hat natürlich den Vorteil, dass man insbesondere bei den Bayern eigentlich ein gutes, bestelltes Feld vorfindet. Also insofern, da muss man sich zumindest, was das Personal angeht, jetzt nicht so extrem riesige Sorgen machen. Müssen vielleicht auch alle mal fit sein. Das war auch ein riesiges Problem in dieser Saison, dass da viele Langzeitverletzte mit dabei waren. Hat man jetzt auch beim Pokalfinale gesehen, zum Beispiel eine Georgia Stanway, die da fehlt. Also insofern, aber wenn da alle an Bord sind, kann sich der neue Trainer da definitiv auf was freuen. Und die Bayern haben jetzt auch am Montag, sind da trotzdem im Jubeltrubel, haben sie ihre Hausaufgaben trotzdem in Jena noch erledigt, auch wenn es das entscheidende Tor erst in der 89. Minute gab. Aber so spielt ein Meister.
Ja, und dann kommen wir, würde ich sagen, zu den deutschen Ligen vom Wochenende, bevor wir dann gleich noch auf Europapokal und die internationalen Ligen schauen. Wir starten noch einmal in Liga 3 und du kannst es ja vielleicht mal in kurzen Worten versuchen, jeweils deinen Blick auf Liga 3 und Liga 2 darzustellen, denn Benni und ich haben uns in den letzten Wochen ja durchaus genug darüber ausgelassen. Also, wir hatten einen 36. Spieltag mit wieder zahlreichen Geschichten in Liga 3, unter anderem Topspiel. Der zweite empfängt den ersten Bielefeld, Vereinsgeburtstag gegen Dynamo Dresden, aber natürlich bestand der Spieltag ja nicht nur daraus. Wie war es für dich?
Naja, vor allem war das, glaube ich, auch neben dem Aufstiegskampf, natürlich hat sich im Abstiegskampf auch sehr viel entschieden. Dass Unterhaching runtergeht, war ja sowieso schon klar. Aber ihnen folgt jetzt auch Hannover 2, die haben ja gegeneinander gespielt. Ich glaube, das war somit das trostloseste Spiel an diesem Wochenende in der dritten Liga, ein 0-0. Und dann folgten auch die Sandhäuser, die relativ klar zu Hause verloren haben gegen Hansa Rostock, ein 3-0. Somit die Aktion, die versuchte Rettungsaktion von Kenan Kocak hat diesmal nicht funktioniert. Und ansonsten im Aufstiegsrennen, ja, neben deinem Spiel der Arminia, die in letzter Sekunde aufgrund eines Eigentores den Aufstieg der Dresdner verhindert haben, war es natürlich auch spannend zu sehen, wie sich Saarbrücken gegen Ferl gequält hat im Halbspiel, aber am Ende immerhin noch 4-3 gewonnen hat und damit den Cottbusern den Relegationsplatz vorerst abgenommen hat, die wirklich hart am Struggeln sind, die jetzt auch wirklich das Nervenflattern bekommen. Zu Hause verloren 2-4 gegen Waldhof Mannheim, natürlich für die Mannheimer absolute Big Points, stehen damit jetzt auf Platz 15 vor Dortmunds Zweite, die in Wiesbaden verloren haben. Also der Abstiegskampf bietet noch extrem viel. Und wer weiß, vielleicht schafft es noch Hansa Rostock in den Aufstiegskampf einzugreifen, obwohl das, naja, ist schon sehr, sehr viel Fantasie vonnöten. Aber immerhin, ich glaube tatsächlich auch, kannst ja auch jetzt gleich nochmal was dazu sagen, dass, wie gesagt, Bielefeld und Dresden, die werden da durchgehen und Platz 3 wird dann zwischen Saarbrücken und Cottbus entschieden, wobei Saarbrücken da doch ganz klar im Driver's Seat ist.
Ja, gucken wir mal. Samstag 14 Uhr, Rostock gegen Cottbus. Richtungsweisendes Spiel auf jeden Fall, ja, für den Ostfußball. Wäre auf jeden Fall cool, wenn einer von beiden mit hochgeht. Aber die Saarbrücker hätten sich es natürlich auch mal mindestens verdient, die Relegation zu erreichen. Ja, zu Dresden gegen Bielefeld ist, glaube ich, alles gesagt. Deswegen nochmal kurz die Frage an dich, die ich ja auch schon letzte Woche an Benni gestellt habe. Vielleicht weißt du es ja schon, aber ich frage dich trotzdem mal, ob du weißt, welche Besonderheit der SC Verl aktuell für Arminia Bielefeld hat.
Ich hänge mit den Folgen immer ein bisschen hinterher. Ich höre sie alle, aber deswegen kann ich...
Das ist schon mal lobenswert.
Aber ist vielleicht schon mal ganz, ganz, ganz gut, dass ich sie nicht gehört habe, weil jetzt kannst du es mir erklären.
Der SC Verl ist der letzte Verein, gegen den Arminia Bielefeld verloren hat.
Ja, und das war vorgestern, ne?
Das war am 8. März. Das ist fast 2 Monate her, seitdem hat Arminia Bielefeld kein Spiel mehr verloren.
Na dann, Glück auf.
Ja, guck mal. Wie ist dein aktuelles Bauchgefühl in Sachen Pokalfinale?
Oh, ich habe da gestern schon mit Timo Latsch von RTL bei mir im Podcast gesprochen. Das Positive ist für die Stuttgarter, dass es kein Heimspiel ist. Und das ist genau das Negative für Bielefeld wiederum. Aber ja. Ich habe gestern gesagt, es wird sehr davon abhängen, wie Stuttgart jetzt auch die Saison zu Ende bringt. Sie spielen ja nicht um nichts mehr im Prinzip, können weder absteigen noch um Europa mitspielen, also klemmen da jetzt im Mittelfeld fest. Wenn sie jetzt die letzten 2 Saisonspiele in der Bundesliga, und sie haben ja jetzt am Wochenende gewonnen, werden wir ja gleich zu kommen, ordentlich zu Ende bringen, dann, also die Favoritenrolle bleibt ja sowieso beim VfB, ist ja vollkommen klar. Aber wenn man das Ding jetzt mit 2 Niederlagen noch beendet und dann die Bielefelder kommen mit dem Aufstieg, also... Eine Überraschung ist, glaube ich, nicht so extrem weit entfernt, wie man dachte.
Okay, ja, dann sind wir weiter gespannt und werden uns natürlich spätestens in unserem Saisonrückblick darüber unterhalten und schließen den Drittliga-Block mit den herzlichsten Glückwünschen an den ersten FC Schweinfurt 05, der nächste Saison tatsächlich in der dritten Liga spielen wird. Was das angeht, finde ich es natürlich dann irgendwie auch schon ein bisschen schade, diesen Drittliga-Hype nicht noch länger mitzunehmen. Aber noch ist der Arminia-Aufstieg ja nicht besiegelt, aber dafür die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison. Das ist dann relativ egal, ob und wie das Sportfreunde Lotte Westfalen Pokalfinale am 29. Mai danach dem Fiebertraum von Berlin ausgeht. Aber das ist ja noch ein paar Tage hin. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf Liga Nummer 2. Und was soll man sagen? Es hat geknallt und zwar ordentlich, vor allem auf den Trainerpositionen. Aber wir rollen das Feld von vorne auf. Wir machen es ganz schnell. Schalke verliert zu Hause gegen Paderborn 0-2. Der SCP deswegen jetzt auf Tabellenplatz 4. Preußen Münster mit neuem Trainer an der Seitenlinie schlägt Aufstiegsaspiranten Magdeburg, natürlich, wie sollte es anders sein, in Magdeburg, weil zu Hause können sie es dementsprechend diese Saison nicht ganz so wirklich gut. 0-5 verliert Magdeburg dort gegen die Preußen, das ist wirklich heftig und für Münster ungemein wichtig, weil man jetzt Tabellen 16. ist. Und am Samstag, Darmstadt verliert zu Hause, Klassenerhalt bereits sicher gegen den HSV 0-4. Da geht es weiter in Sachen Liga 1. Hoffnung, kann David gleich was zu sagen. Braunschweig gegen Düsseldorf, wieder mal Scherning Masterclass, man behauptet ein 2-2. Ulm gegen Hannover 1-2. Über das Spiel da hier unten sprechen wir gleich noch. KSC, Kaiserslautern 2-2. Hertha gewinnt zu Hause gegen Fürth 1-0. Nürnberg gegen Elversberg 1-3. Und die Kölner, dominieren über weite Strecken, aber gewinnen mal wieder einfach nicht die Spiele, die sie zu Hause gut machen, aber nicht genug Punkte holen. 1:1 gegen Regensburg, Struber fliegt, Funkel kommt nach Pokalfinale mit Kaiserslautern in der letzten Saison, ist jetzt Rettungsmission beim FC angesagt.
Ja, also du wirst echt ein bisschen bekloppt. Also es passieren einfach Dinge und ich meine, dass jetzt mit dieser Trainerentlassung, übrigens jetzt kam auch ganz frisch, glaube ich, heute Morgen oder gestern die Entlassung von Fürths Trainer Jan Sievert, also kommt jetzt auch noch mit dazu. Also es ist wirklich, wirklich bekloppt, wie viele Vereine jetzt am Ende der Saison jetzt doch aus unterschiedlichen Gründen noch die Flatter kriegen und dann sagen, okay, wir müssen doch auf der Trainerposition was noch ändern und das 2 Spieltage vor Schluss. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Friedhelm Funkel, gut, im Endeffekt können die Kölner mit ihm den Aufstieg fix buchen. Nein, aber also es gibt keinen besseren in dieser Situation. Und gerade jetzt in Köln, was ich ja verrückt fand, dass alle diese Entscheidung total abgefeiert haben. Also es wundert mich nicht, dass sie abgefeiert wurde, aber jetzt zu dem Zeitpunkt hätte man ja schon fragen können, wieso jetzt? Also spricht nicht so super für diesen Verein eigentlich. Und ansonsten vielleicht ein Wort
noch. HSV-Hoffnung?
Ich glaube also mit dem 4:0 in Darmstadt, ich glaube, das geht jetzt durch. Ob die jetzt die letzten Spiele hinaus jetzt noch dominieren, ist die Frage. Aber der HSV wird das reichen und wird das schaffen. Und ich glaube, die Kölner auch. Dahinter, ich habe gestern gesagt, ich würde mir wünschen, dass Magdeburg es schafft auf den Relegationsplatz. Das ist jetzt natürlich mit dem 5:0 gegen Münster natürlich extrem schwierig geworden. Wen siehst du dahinter? Auch wenn ich Horst Steffen total sympathisch finde, der war neulich bei Sky 90 und so, aber bitte, also bitte nicht Elversberg, oder?
Naja, also da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Du wirst von mir natürlich nicht die Antwort Paderborn hören. Wenn es für Magdeburg noch möglich ist, wünsche ich es mir natürlich. Düsseldorf wäre natürlich auch cool, gerade wenn wir uns die Punkte angucken. Theoretisch, ich habe es bei Fußball MML gehört. Thorsten Matuschka hat, glaube ich, die Abschlusstabelle getippt. Es könnte sein, dass, glaube ich, die ersten 6 Teams alle 56 Punkte haben am Saisonende. Ich glaube, das wäre wirklich absolut absurd. Elversberg gegen Heidenheim ist natürlich nicht das, was man sich als Relegationsspiel zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga wünscht. Ich bin aber sehr gespannt, wie dieses wirklich Krimi-Finale ausgeht, weil Liga 2 spielt ja wirklich komplett verrückt im Moment. So, und wir spielen nicht verrückt, machen eine kurze Pause, sind gespannt auf den Rest der Zweitligasaison und dann melden wir uns wieder mit der ersten Liga, dem internationalen Fußball und dem Europapokal. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Fußball läuft mal wieder in 2 Teilen, weil mit David Müller kann man immer sehr viel, sehr gut über Fußball sprechen. Und jetzt hat er die freie Bahn, dem 34. Meistertitel des FC Bayern München, der am 32. Spieltag auf der Couch beim Käfer klargemacht worden ist, sich mal dazu zu äußern. Bitteschön, dein Blick auf diesen Spieltag.
Also dieser Spieltag war ja allgemein komplett irre. Also allein dieser Sonntagnachmittag mit dem Leipzig-Spiel gegen die Bayern, dieses 3:3, Gladbach, Hoffenheim und so weiter, das war ja komplett wahnsinnig. Und bei Leipzig gegen Bayern, gut, da hätte man sich darauf einstellen können, das sind immer kranke Duelle. Wenn du dir da mal die jüngste Historie zu anguckst, ist es immer Wahnsinn. Es ging ja so ein bisschen das Gesicht von Harry Kane um die Welt nach dem Tor von Yusuf Paulsen, ne, wo er schon so leicht bedröppelt da so reinblickte. Und es sagen halt alle, ja, auf der Couch Meister werden, das ist nicht so geil, aber dafür, die haben ordentlich Party gemacht am Sonntag. Also das, die haben glaube ich, gut gefeiert. Und ich glaube, das Bild, was am Ende alles so zusammenfasst, die Schlagzeilen waren ja voll mit, ja, Bayern gewinnt die Meisterschaft und Harry Kane. Ne, überall Kane, war Harry Kane immer mit hinten dran. Und ich glaube, dieses Bild mit auch mit ihm und Eric Dyer zusammen, die beiden Boys von der White Hart Lane, die jahrelang den Titeln hinterhergerannt sind im Spurs-Trikot und dann zu den Bayern wechseln und dann, als sie wechseln, gewinnen sie ausgerechnet mal gar nichts in der Saison. Also das ist doch so unfassbar schön und man merkt auch, es freuen sich alle, gerade für diese beiden Jungs. Ja, ich würde übrigens auch sagen, weil auch viel wieder so diese lustigen Memes waren, weißt du, ja, hier, guck mal, der Verein feiert so den Aufstieg und die Bayern feiern so die Meisterschaft. Es war schon ziemlich ausgelassen. Also Im Vergleich zu den
aber
letzten
schon,
Jahren auf jeden Fall.
Aber wäre schon cooler, wenn man das irgendwie nach einem eigenen Spiel machen kann, oder?
Ja, das stimmt schon. Aber ob du das jetzt auch so gerne in Leipzig gefeiert hättest, lasse ich jetzt auch mal
stehen. So ein paar Bayern-Fans waren ja da. Dann gucken wir nochmal kurz auf den Spieltag. Heidenheim-Bochum 0-0. Ich glaube, der Punkt hilft beiden so, naja, aber am Ende wird das Spiel dann doch durch was anderes überschattet, ne?
Ja, definitiv. Also dieser Zusammenprall da zwischen Sissoko und Kevin Müller, der da eine Gehirnerschütterung davongetragen hat, also gute Besserung da an dieser Stelle auch. Und ja, es passt allgemein zu diesem Spiel so ein bisschen, weil ich meine, die Bochumer werden den Abstieg wohl nicht mehr verhindern können. Punktemäßig könnte es noch klappen, aber die Tordifferenz ist einfach bodenlos. Also das ist so ein bisschen das Bayern-Phänomen, wo man gesagt hat, okay, nach dem Leipzig-Spiel, die Bayern sind im Prinzip Meister, weil die Tordifferenz einfach sowas von so viel klarer und besser ist wie bei Leverkusen. Mhm. So ist die Situation jetzt im Prinzip hier auch. Und Heidenheim, ja, muss sich im Prinzip eigentlich auch ärgern. Ja, sie stehen noch auf Platz 16, aber sie hätten an Hoffenheim rankommen können mit einem Sieg. Ein Unentschieden, was keinem so richtig weitergeholfen hat.
Ja, und das Gleiche kann man auf jeden Fall auch bei meinem Tickerspiel vom Samstagnachmittag sagen. Ich habe zuletzt Bundesliga getickert beim 2-2, ich glaube Mainz gegen Freiburg. Dann habe ich getickert am Dienstagabend Champions League, Barca gegen Inter 3-3. Aber dass dann am Samstagnachmittag ein 4-4 zwischen Gladbach und Hoffenheim auf mich gewartet hat, das war auch was ganz, ganz Wildes.
Mein Beileid an dieser Stelle.
Also ja, da hatte man mindestens was zu tun.
Ja, ja, immerhin. Also das war ja auch komplett irre, aber ich glaube, Gerardo Seoane sagte im Anschluss auch dieses Spiel hat am Ende des Tages nur Verlierer, weil Gladbach, das mit dem europäischen Geschäft wird jetzt ganz schwierig und Hoffenheim fehlte nur noch ein Mühe zum Klassenerhalt, den sie jetzt immer noch nicht haben. Also auch hier, geiles Spiel für die Zuschauer, für beide Mannschaften ist das Ergebnis ja nicht optimal.
Absolut. Und ein Phänomen machte sich breit in der Samstagskonferenz. Ein Team liegt 2-0 vorne und gewinnt das dann nicht. Das ist den Leipzigern so ergangen, das ist den Gladbachern so ergangen, das ist Werder Bremen gegen Union so ergangen, wo es am Ende ein 2-2 gibt. St. Pauli behauptet sich lange wieder mal gut gegen den Champions-League-Club zu Hause, am Ende trotzdem 0-1 Niederlage gegen Stuttgart. Der BVB macht ein gutes Spiel, aber Wolfsburg ist auch einfach gerade kein guter Gegner. 4-0 am Ende im Signal Iduna Park am Samstagabend und am Sonntag gibt es einen Auswärtserfolg der Kieler in Augsburg, ganz wichtig, im Kampf gegen den Abstieg. David hat ja eben den Abstiegskampf bereits beleuchtet, die Leverkusener. Und das ist ja der Schlüssel zum zum Münchner Meistertitel, ist ja quasi ja, der Schalenübergeber, dadurch, dass man nur 2-2 gegen Freiburg spielt, die damit jetzt auf Tabellenplatz 4 stehen und die Champions League klar machen. Frankfurt spielt bereits sicher international, aber es sieht ganz gut aus, dass es auch mit der Champions League reicht, weil im Rhein-Main-Duell eben nur ein 1-1 bei rumspringt. Deswegen ist Mainz 05 jetzt Siebter und Frankfurt Dritter. Glaubst du, dass die SGE von den Champions League-Plätzen noch runterfliegt? Und Frage 2. Wo landet Dortmund, wo landet Leipzig, wo landet Freiburg am Ende?
Also Frage 1, nein, Frankfurt wird Champions League spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Und die zweite Frage, ja, das ist eine gute Frage. Also die Dortmunder und die Leverkusener treffen ja auch noch aufeinander, also insofern. Und Dortmund hat, glaube ich, am letzten Spieltag Holstein Kiel, meine ich, mich zu erinnern. Insofern,
ja.
Der BVB hat halt einfach das Momentum und Freiburg ja, schleppt sich so ein bisschen jetzt der Saison entgegen. Insofern
haben wir Kiel und Frankfurt.
Kiel, ja, das ist natürlich, ja. Also vom Restprogramm her, das muss man ja am Ende der Saison eh immer sagen, wie viel Aussagekraft hat das noch am Ende des Tages wirklich? Kann man immer dahingestellt lassen, weil wenn man bedenkt, dass Dortmund am letzten Spieltag auch gegen so Vereine wie Mainz und so verliert, könnten sie es auch gegen Kiel hinkriegen. Aber Dortmund, die sind gerade jetzt so ein bisschen im Flow. Ich glaube tatsächlich, die werden die Freiburger noch einholen. Ich glaube aber tatsächlich, so wie Leipzig drauf ist, ja, die haben gegen Bayern überragend gespielt, aber ich traue ihnen auch zu, dass sie dann die letzten zwei Spiele dann wieder, verkacken, um es mal aufs gut Deutsch zu sagen. Insofern, ich glaube, Freiburg Platz 5, Dortmund Platz 4 und Leipzig bleibt auf Platz 6. Was denkst du?
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, dem BVB ist das alles zuzutrauen. Also je tiefer Leipzig da unten drin steht, desto besser. Auch einfach, weil man sich Dortmund in der Conference League oder so einfach nicht vorstellen will. Also ja, da darf dann gerne Leipzig spielen. Und Freiburg hat man, glaube ich, kann man gerne alles zuschreiben, was sie erreichen können, weil die sind in dieser Saison mal wieder komplett unter dem Radar gelaufen, weil das, was Julian Schuster da in der Ära nach Christian Streich abgeliefert hat, wirklich aller Ehren wert ist. Da kann man auf jeden Fall nur den Hut ziehen. Dann rennen wir einmal kurz das internationale Geschäft und ich weise euch vielleicht auf so ein paar Kuriositäten hin, auf die man nochmal achten kann in den kommenden Wochen, in den kommenden Tagen, in denen ja die ganzen Fußballsaisons in Europa so zu Ende gehen, unter anderem im Kampf ums europäische Geschäft in der französischen Ligue 1. Die gute Liga hat ja andere Probleme, gerade auch was Finanzierung und TV-Übertragung angeht, sportlich gesehen. Aber durchaus interessant, weil Platz 2 und Platz 7 nur 5 Punkte auseinander sind. Also der Platz und der Kampf darum, welches Team da wie international spielt, ist auf jeden Fall noch komplett offen. Ein Serie A-Update geben wir euch natürlich auch. Inter hat gegen Verona gewonnen, Neapel ebenfalls erfolgreich. Deswegen stand jetzt weiter kein Entscheidungsspiel, weil Neapel 3 Punkte Vorsprung vor Inter hat und in der La Liga, in der Primera Division in Spanien ist so langsam klar, dass Hansi Flick gegenüber Real Madrid weiter die Überhand hat. Ich glaube, das wird ganz gut. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich aber auch in puncto Champions League nochmal an und dann nochmal vielleicht auch der Blick in die Premier League, wo ja vielleicht uns der Premier League-Experte nochmal an der Stelle eine kleine Einschätzung geben kann, wie es eigentlich passieren konnte, dass Everton, United, Tottenham und West Ham die 4 Plätze vor den Abstiegsplätzen in der Premier League belegen.
Ach, auch wenn du an diesem Tag wieder die Spiele dieser Mannschaften gesehen hast, brauchst du da nicht viel Fantasie für, ehrlicherweise. Also Everton gegen Ipswich unentschieden, Tottenham und West Ham, oh, das war wirklich ein schreckliches Spiel, sich das anzugucken. Ein Glück sind immer ein paar 2 Tore gefallen, 1-1. Also insofern und Manchester United 4-3 bei Brentford. Also ja, komm, also man muss ja auch gerade bei Manchester United und Tottenham auch sagen, die geben kein Pfifferling mehr auf die Liga. Das ist denen sowas von wurscht und das siehst du auch. Insofern, die konzentrieren sich voll auf den Europapokal bei Arsenal, die jetzt auch verloren haben gegen Bournemouth. Für die ist die Champions League das einzige Ziel von hinten raus. Da wird zumindest Champions League-mäßig. Na, obwohl, ich nehme das mal wieder zurück. Also das könnte noch eng werden, da müssen die Gunners doch noch ein bisschen arbeiten. Aktuell nur 3 Punkte Vorsprung auf Man City und 4 auf Newcastle und Chelsea. Also da kann man sich noch nicht so ganz gehen lassen. Aber ja, ansonsten, ja, frag mich nicht zu Man United und Tottenham. Die Saison ist durch. Sie versuchen jetzt irgendwie die Europa League zu gewinnen. Willst du ja jetzt wahrscheinlich auch gleich drauf eingehen, dass wir da 2 Halbfinals haben, wo es für beide Teams zumindest gut aussieht.
Ja, genau. Deswegen machen wir es ganz schnell. Wir starten mit der Europapokal-Vorschau für ja, die Chronologie. Beginnend fangen wir doch mal am Dienstag an. Da gibt es das Rückspiel zwischen Inter und Barca nach dem hitzigen 3-3, das bereits nach 30 Sekunden den ersten Treffer gesehen hat und bis zum Ende vor allem aber nicht nur durch Lamine Yamal verzaubert zu einem phänomenalen Fußballabend wurde. Ich glaube, da wartet auf Jonas Friedrich und die gesamte Prime-Crew das durchaus spektakuläre und durchaus krönungswürdige Ende einer Prime-Champions-League-Saison, das mit einem vielleicht sogar Elfmeterschießen zu Ende gehen könnte. Oder macht das Barca schon früher dicht?
Nö, ich glaube Elfmeterschießen. Ich glaube tatsächlich auch, das ist das vorgezogene Champions
League. Oh, ja gut. Und mit welchem Ende?
Ich glaube, Paris wird gegen Arsenal weiterkommen und im Finale gewinnt dann Barcelona. Das hätte doch auch was, weißt du? Hansi Flick gewinnt
in der München
Arena, genau. Mit Lewandowski zusammen. Das wäre eine Sache, auf die ich
wenn
mich einlasse.
Wenn er bis dahin wieder fit ist. Wird er bis dahin wieder fit?
Achso, ja, das. Gute Frage.
Bin ich gerade schlecht informiert, weil am Dienstag war er nicht dabei. Aber das werden wir sicherlich beobachten in den kommenden Wochen. Wenn nicht, einfach mal heute Abend hingucken, da wird es ja sicherlich erwähnt, was da so los ist. Dann haben wir am Donnerstag natürlich auch die Halbfinals in der Europa League und in der Conference League. Tottenham 3-1, David wird es ja am allerbesten wissen, gegen Bodo Glimt, aber oben am Polarkreis keine leichte Mission. Auf eiskalter Mission unterwegs, die Spurs, ist das was, womit man durchaus noch mit Angst ins Rückspiel geht? Auf jeden Fall nicht zu leicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, da geht es Manchester United trotz des gar nicht mal so viel größeren Vorsprungs deutlich besser mental.
Ja, durchaus. Wobei, wie gesagt, man hat beide Vereine in dieser Saison schon mehrfach gesehen. Und wenn man mit vielen positiven Sachen rechnen kann, kann man genauso viel mit negativen Sachen rechnen. Also insofern ist da das Ergebnis, sieht oder die Ergebnisse sehen beide relativ souverän aus, aber ich bitte dich, bei diesen beiden Vereinen, da ist alles möglich. Leider.
Das verspricht auf jeden Fall Hochspannung. Ja. David Müller empfiehlt uns das anzugucken, weil da ist alles möglich. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich ein Spiel, in dem gar nichts möglich ist für den Gegner, obwohl er sich richtig gut geschlagen hat, für meine Begriffe. Conference League, Halbfinal-Rückspiel an der Stamford Bridge. Djurgårdens Gardens EF aus Stockholm ist zu Gast bei den Londonern. Es gab ein 1:4 Hinspiel-Klatsche zu Hause für die Schweden. Chelsea hat das dann doch mit der, naja, wie soll man es nennen, B2-11 ganz gut gemacht. 1:4 am Ende gewonnen. Sie sahen zwischenzeitlich aber auch echt ein bisschen tollpatschig aus. Da konnte man nicht unbedingt was für alle vier Gegentore. Trotzdem natürlich die Klasse bewiesen und als Top-Favorit die besten Chancen, dort ins Finale einzuziehen, nach Breslau, dort wo das Conference-League-Finale dann stattfinden wird für Chelsea. Und auf der anderen Seite Betis mit einem 2:1 Hinspielerfolg zu Hause gegen Florenz. Da muss man aber sagen, Florenz will zum dritten Mal, das ist ja quasi Sevilla von der Conference League, ins Conference League Finale einziehen und einen Ein-Tore-Vorsprung oder Rückstand zu Hause zu drehen, ist durchaus im Bereich des Möglichen, gerade im neuen Lieblingswettbewerb der Italiener.
Ich glaube tatsächlich, egal wer da weiterkommt, ob jetzt Betis oder Florenz ist, ich würde jetzt mal so einen kleinen Hot Take machen. Ich glaube, dass einer von den beiden Vereinen die Conference League gewinnen wird, weil Chelsea ja bisher in der Conference League ja noch nie gefordert wurde. Und ich glaube, dass die im Finale das unterschätzen könnten und vielleicht dann nicht so schnell den Gang wieder hochschalten können, wie man den über die gesamte Conference League-Saison halt kontinuierlich runtergefahren hat. Verstehst du den Gedanken so ein bisschen? Also,
ja.
Oder wenn es dann.
Meinst du, größte Stolperstein war schon auf Ostalb für Chelsea?
Ja, so ungefähr.
Okay, ja, sind wir gespannt. Das wäre ein internationaler Triumph für Robin Gosens. Da würde man sich als deutscher Fußballfan sicherlich nicht wehren, wenn es denn Florenz schaffen würde, mit David Tejea unter anderem ja. Oder Tom Bartels Liebling, Moise Kean. Während wir bei Betis aber auch tatsächlich den ein oder anderen interessierten Fußballer dabei haben, den wir schon kennen aus den vergangenen Jahren. Marc Bartra unter anderem hat da gespielt, jetzt in der vergangenen Woche. Aber das Isco zum Beispiel, der fast Union-Mittelfeldspieler, das sind durchaus Namen, die uns auch fast aus der Bundesliga bekannt sind. Das wird auf jeden Fall spannend. Er lohnt sich also reinzuschauen in den Halbfinal-Rückspielen im Europapokal. Und damit sind wir fast durch. Und jetzt ist die letzte Frage an David Müller. Verbunden mit dem besten Dank erstmal, das heute mit mir durchgestanden zu haben. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Du darfst gerne jetzt noch in einem Monolog Matthias Jeißle zum neuesten Triumph im asiatischen Fußball gratulieren. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal.
Ja, sehr gerne. Hat wieder großen Spaß gemacht, hier bei dir gewesen zu sein. Wobei ich ja jetzt, ich frage, ob das wirklich dein Ernst ist, dass ich ihn jetzt dafür loben soll, dass er die asiatische Champions League gewonnen hat. Aber egal, ich mache das jetzt einfach mal. Herzlichen Glückwunsch, Trainer von Al Ahly, der im Finale mit 2:0 gegen Kawasaki Frontale aus Japan gewonnen hat. Vor 60.000 Zuschauern in Jeddah. Und es war der erste Titel in der asiatischen Königsklasse. Und vielleicht qualifiziert ihn das ja dann wieder zurück nach Europa zu kommen, zu RB Leipzig möglicherweise. Es soll da ja Gerüchte geben. Haben wir das jetzt auch abgefrühstückt und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Und achso, David wollte ja nichts mehr sagen. Hat sich ja,
das Trainerkarussell dreht sich weiter und wir gucken mal, auf was die Welt des Sports in der kommenden Woche schaut. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, fürs Dabeisein. Und jetzt fleißig gucken, ne? Tennis, Radsport, ihr wisst Bescheid. Und Eishockey.
Macht's gut, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.